Ich dachte vorher, bevor wir einander kennengelernt haben, als Evolutionsbiologin finden Sie die Entwicklungen der Evolution toll, staunenswert, bewundernswert. Aber im Hinblick auf das Verhältnis von Kopfgröße der Neugeborenen zum Geburtskanal des weiblichen Beckens sprechen Sie von einem evolutionären Push. Das ist ein hartes Wort.
Ja, das habe ich tatsächlich einmal so formuliert. Also ich finde die Evolution natürlich faszinierend und die Strukturen, die sie hervorgebracht hat, wenn man sich die Diversität im Tierreich anschaut zum Beispiel. Aber das heißt nicht, dass alles, was die Evolution produziert, optimale Lösungen sind. Die Evolution produziert Sachen, die gut genug funktionieren für die jeweiligen Situationen, für die jeweiligen Herausforderungen. Und mit der menschlichen Anatomie ist das so ähnlich. Also wir Menschen denken gerne, dass wir so gute Lösungen sind, Optimallösungen, unsere Körper funktionieren perfekt. Aber jeder, der mal Rückenschmerzen hatte oder Zahnschmerzen, weiß, dass das auch nicht immer so ist. Und jede Frau, die Kinder zur Welt gebracht hat, weiß auch, dass das ein Prozess ist, der wirklich mit Schwierigkeiten und Schmerzen einhergeht.
Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute dabei sind. Mein Name ist Susanne Gräser-McManus und wir haben uns heute eine Evolutionsbiologin für ein sehr spannendes Thema eingeladen. Wir haben die Frau Dr. Barbara Fischer eingeladen, mit uns über das Größenverhältnis vom Kopf des Neugeborenen zum mütterlichen Becken zu sprechen. Zuerst bitte ich die Frau Dr. Fischer, sich selbst vorzustellen. Was ist Ihre aktuelle Position?
Guten Tag, ich freue mich sehr über die Einladung. Ich bin Evolutionsbiologin am Konrad-Lorenz-Institut für Evolutions- und Kognitionsforschung und Gruppenleiterin dort. Und ich bin auch Vortragende und assoziierte Forscherin an der Universität Wien am Department für Evolutionsbiologie.
Gut. Wie sind Sie zu dieser Position gekommen? Wie waren da die einzelnen Schritte?
Ich habe Biologie studiert in Wien und Biologie und Mathematik und habe dann ein Doktorat gemacht in der Schweiz in Evolution und Ökologie. Und dann habe ich als Forscherin gearbeitet, zuerst in Norwegen eine Zeit lang und dann zurück in Wien. Und dann hat sich irgendwann diese Karriere verstetigt und ich habe, wie gesagt, diese Gruppenleiterinnenposition angetreten vor 2 Jahren in Klosterneuburg. Und mit dem Thema der Geburt und der Evolution vom menschlichen Körper befasse ich mich schon seit geraumer Zeit jetzt. Also es sind schon einige Jahre. Das heißt, da ist schon ein Forschungsfortschritt auch zu sehen, würde ich sagen.
Und Sie haben auch als Lehrerin gearbeitet, habe ich gesehen.
Ja, das ist richtig. 1 Jahr, das war vor meinem Doktorat. Ich habe zuerst das Lehramt studiert und dann bin ich doch in die Forschung abgebogen. Aber das war eine sehr hilfreiche Lektion, würde ich sagen, die mir zugute kommt, weil man auch im wissenschaftlichen Bereich natürlich mit Vermittlungsarbeit zu tun hat.
Ich dachte vorher, bevor wir einander kennengelernt haben, als Evolutionsbiologin finden Sie die Entwicklungen der Evolution toll, staunenswert, bewundernswert. Aber im Hinblick auf das Verhältnis von Kopfgröße der Neugeborenen zum Geburtskanal des weiblichen Beckens sprechen Sie von einem evolutionären Push. Das ist ein hartes Wort.
Ja, das habe ich tatsächlich einmal so formuliert. Also ich finde die Evolution natürlich faszinierend und die Strukturen, die sie hervorgebracht hat, wenn man sich die Diversität von im Tierreich anschaut zum Beispiel. Aber das heißt nicht, dass alles, was die Evolution produziert, optimale Lösungen sind. Die Evolution produziert Sachen, die gut genug funktionieren für die jeweiligen Situationen, für die jeweiligen Herausforderungen. Und mit der menschlichen Anatomie ist das so ähnlich. Also wir Menschen denken gerne, dass wir so dass wir so gute Lösungen sind, Optimallösungen, unsere Körper funktionieren perfekt. Aber jeder, der mal Rückenschmerzen hatte oder Zahnschmerzen, weiß, dass das auch nicht immer so ist. Und jede Frau, die Kinder zur Welt gebracht hat, weiß auch, dass das ein Prozess ist, der wirklich mit Schwierigkeiten und Schmerzen einhergeht. Das heißt, hier hat die Evolution zwar eine Lösung gefunden, aber eine, die halt gut genug ist und nicht perfekt. Und das habe ich damals, wie gesagt, etwas hart vielleicht als evolutionärer Push bezeichnet, aber diese Lösungen, die halt gerade irgendwie gut genug sind, die gibt es an vielen Stellen in unserem Körper. Da ist, wie gesagt, die Geburt nicht das einzige Merkmal, die einzige Situation, wo diese Lösungen halt so Kompromisse sind.
Bei der menschlichen Geburt gibt es ja einen kleinen Kompromiss, nämlich dass der Schädel des Neugeborenen noch nicht ganz fix ist, noch ein bisschen sich verdünnen kann bei der Geburt oder zusammendrücken kann. Und das Becken der Mutter kann, glaube ich, um 2 Millimeter noch sich erweitern.
Genau, also es gibt hier schon eine gewisse Flexibilität und das hat die, das heißt, die Evolution hat hier schon an gewissen Schrauben gedreht, um das alles möglich zu machen. Die Köpfe von den Föten zum Zeit der Geburt sind, wie gesagt, wirklich sehr groß, aber die Schädelplatten sind noch nicht fest miteinander verwachsen. Das weiß man, dass es an den neugeborenen Schädeln, jeder, der mal ein Baby in der Hand hatte, diese weichen Stellen gibt, diese Fontanellen und die Schädelnähte. Und das hängt damit zusammen, dass das Gehirnwachstum so stark ist, unmittelbar nach der Geburt. Und der Schädel muss dem natürlich Platz einräumen. Und das hat den Vorteil, dass diese Schädel ein Stück weit komprimierbar sind bei der Geburt. Deswegen kommen die Neugeborenen ja oft auch mit diesen etwas verquetschten Köpfen zur Welt und die gehen dann zum Glück wieder zurück in den Ausgangszustand. Also das heißt, hier ist ein gewisser Spielraum drinnen auf der Seite der Schädel der Neugeborenen. Und auf der Seite vom mütterlichen Becken ist ebenfalls ein bisschen Spielraum drinnen, weil das Becken ja kein fest verwachsener Knochenring ist, sondern weil es hier Gelenke gibt. Und zwar eins ist vorn in der Symphyse und dann hinten, das Sakroiliakralgelenk ist ebenfalls ein bisschen mobil, sagen wir so. Also hier sind ein paar zusätzliche Millimeter drinnen, wenn man sie entsprechend ausnützt. Aber eine enge Geschichte ist es trotzdem.
Wie viel könnte das Becken denn wachsen, um Platz zu machen für größere Schädel von Neugeborenen? Das wird ja schwer. Das muss ja da beim aufrechten Gang des Menschen, muss ja das schwere Becken getragen werden.
Ja, das ist richtig, natürlich, genau. Also Knochen sind schwer, aber das Becken wäre ja prinzipiell auch erweiterbar, ohne dass man, sagen wir, jetzt zusätzliches Knochenvolumen einbaut, indem man einfach den Durchmesser innen vom Becken ein bisschen vergrößert. Und das ist tatsächlich eine Forschungsfrage, mit der ich mich beschäftigt habe und zu der wir jetzt, ich und meine Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich diese Frage beforscht habe, zum Teil zumindest schon beantworten können. Also wenn da das Becken weiter wäre, wenn der Geburtskanal weiter wäre, wäre das gut für die Geburten. Aber das wäre nachteilig für andere Prozesse, für andere Funktionen. Und zwar sowohl für den aufrechten Gang als auch für die Stabilität vom Beckenboden. Der Beckenboden ist ja diese Muskelschicht, die im Prinzip dafür verantwortlich ist, unsere abdominalen Organe zu tragen. Die Blase bei den Frauen, die Gebärmutter und so weiter. Und wenn jetzt dieser Durchmesser, den der Beckenboden überspannen muss, größer wäre, so wäre es schwieriger zu bewerkstelligen. Und Beckenbodenvorfälle sind ohnehin sehr häufig. Ich arbeite mit ein paar Ärzten aus der Urogynäkologie zusammen und die sprechen tatsächlich von einer Epidemie, wenn es um die Beckenbodenvorfälle geht, bei Frauen im fortgeschrittenen Alter, Frauen, die Kinder zur Welt gebracht haben, weil das einfach so häufig ist. Also Inkontinenz und Prolapserkrankungen bei Frauen im fortgeschrittenen Alter. Und wenn jetzt das Becken noch weiter wäre, so wäre die Beanspruchung noch größer vom Beckenboden und das wäre dann einfach nicht mehr zu bewerkstelligen. Das heißt, hier wirkt ein Selektionsdruck in die andere Richtung. Wir Evolutionsbiologinnen sprechen immer von Selektionsdrücken. Das heißt, das, was vorteilig wäre für die Geburt, nämlich ein weiterer Beckengürtel, wäre nachteilig für die Stabilität vom Beckenboden und vermutlich für den aufrechten Gang. Das heißt, so hat sich dieses Gleichgewicht etabliert.
Wenn die Köpfe der Neugeborenen größer werden, ist das doch eigentlich ein evolutionärer Vorteil, weil größere Köpfe sind mehr Klugheit. Ist das so?
Also grundsätzlich sagen wir mal so, aus einer Säugetierperspektive stimmt das. Die Arten mit größeren Gehirnvolumen haben eine größere kognitive Kapazität. Beim Menschen unmittelbar kann man das nicht so sagen. Es gibt ja Studien von Gehirnen, von Nobelpreisträgern und so weiter. Da kommt es eher auf die Dichte der Nervenzellen an und auf die Mikrostruktur. Allerdings hat das in der Evolution von Menschen sicher eine Rolle gespielt, dass das natürlich zu besseren kognitiven Fähigkeiten geführt hat, bis hin zu dem Punkt, wo halt dann die Köpfe nicht mehr durchgepasst haben durchs Becken. Das heißt, es gibt natürlich diesen Vorteil, mit größeren und größeren Köpfen geboren zu werden. Nicht nur Köpfen, allerdings auch mit einem größeren Körper geboren zu werden, ist vorteilhaft, war vorteilhaft in der Menschheitsgeschichte fürs Überleben von den Neugeborenen, aber nur bis zu diesem Punkt, wo sie halt nicht mehr durch das mütterliche Becken passen. Weil das natürlich zu einer, wie wir es nennen, biologischen Fitness von Null führt. Also wo das Überleben nicht mehr garantiert werden kann.
Aber da hat ja der Mensch positiv eingegriffen mit dem Kaiserschnitt. Die Sektio-Raten in hochentwickelten Ländern sind ja durchaus größer. Ist das eine Hilfe für die Evolution, dass der Mensch diesen evolutionären Push gewissermaßen ausgleicht?
Ja, wir sind tatsächlich sehr gut drinnen, da der Evolution unter die Arme zu greifen, würde ich sagen. Und an den Ecken und Enden, wo die evolutionären Lösungen halt mehr schlecht als recht sind, durch medizinische Technologie das auszugleichen. Und bei der Geburtshilfe ist das tatsächlich passiert. Also einerseits, ich möchte auch die Hebammenwissenschaften natürlich betonen, die hier einen großen Unterschied gemacht haben, aber natürlich auch die Kaiserschnitte. Und zwar die sicheren Kaiserschnitte, also die, bei denen die Mütter und die Kinder überleben können. Das hat natürlich hier ein Stück weit diesen Selektionsdruck, von dem ich vorhin gesprochen habe, weggenommen. Also die Kinder mit den die Babys mit den zu großen Köpfen, die früher nicht geboren werden hätten können, das ist jetzt kein Problem mehr, weil die werden halt via Kaiserschnitt geholt und können überleben. Das heißt, hier ist tatsächlich in der evolutionären Dynamik eine Änderung passiert, seit wir durch die moderne Geburtshilfe in unsere eigene Evolution eingreifen.
Aber der Kaiserschnitt hat nicht nur ein positives Image. Es heißt auch oft, das machen die Ärzte einen Termin, dass es nicht am Wochenende ist, dass es nicht in ihrer Urlaubszeit ist. Ist eigentlich schade, dass man Sektio eigentlich mehr danach beurteilt und verurteilt.
Genau, ich sollte auch sagen, dass natürlich, also die Kaiserschnitte, von denen ich gesprochen habe, die jetzt für die Evolution relevant sind, das sind dann nur die, die wirklich aufgrund von diesem Beckenkopf-Missverhältnis gemacht werden. Die vielen anderen, die tatsächlich der Großteil sind, wo es dann vielleicht auch nicht unbedingt eine klinische Indikation gibt, sondern weil sich die Frauen das wünschen oder weil halt aus diversen anderen Rahmenbedingungen heraus das gemacht wird, das sind ja im Prinzip die kritisiert werden. Mhm. Die gemacht werden, weil es zum Geburtsstillstand kommt, die stehen, glaube ich, außer Frage.
Ich habe im Internet gesehen, es gibt Beckenerweiterungsübungen. Bringen die was?
Also ich glaube, dass jede Art von Mobilität im Körper generell und im Beckengürtel für Schwangere natürlich hilfreich ist. Und von diesen Gelenken im Becken, die dann bei der Geburt ein bisschen nachgeben, haben wir ja vorher schon gesprochen. Und wenn das jetzt eine fitte Frau ist, die mobil ist und sich bewegt und diese Übungen gemacht hat, kann das natürlich nicht von Nachteil sein. Trotzdem gibt es Situationen, und das werden Ihnen Hebammen besser erzählen können als ich, wo mir nichts, dir nichts, niemand hat damit gerechnet, aber dass die Geburten geht, da geht einfach nichts weiter. Und dann sind wir sehr froh darüber, dass die Kaiserschnitte sicher durchgeführt werden können.
Wenn ich mich so auf der Straße umschaue, bei der derzeitigen Mode mit den engen Hosen, hat man das Gefühl, das Schönheitsideal ist ein schmales Becken. Frauen mit schmälerem Becken haben dann vielleicht, sind ein Schönheitsideal, haben vielleicht dann höhere Fortpflanzungschancen, weil sie eben von den Männern lieber genommen werden. Passt das jetzt zum evolutionären Reparaturversuch oder sehe ich etwas, was nicht stimmt?
Also dazu ist einmal zu sagen, dass diese äußeren Dimensionen, die man sieht, das sind natürlich, die korrelieren zwar ein Stück weit mit den inneren Durchmessern vom Geburtskanal, aber nicht eins zu eins. Also es haben oft auch Frauen ein sehr geräumiges Becken, denen man das von außen vielleicht jetzt unmittelbar nicht ansieht. Und außerdem evolvieren solche Präferenzen im Verhalten relativ schnell. Also wenn das dazu führen würde, tatsächlich, dass diese Frauen mit den schmäleren Becken präferiert werden, die können aber, wir konnten in der Vergangenheit schwierige Kinder zur Welt bringen, dann korrigiert die Evolution solche Präferenzen recht schnell. Das kann man sehr, das ändert sich relativ schnell im Verhalten ändert sich relativ schnell im Laufe der Evolution.
Und wie ist es mit der Körpergröße? Ich habe auch das Gefühl, die Menschheit wird größer, die Jungen werden größer. Dann habe ich ChatGPT gefragt und erfahren, nein, das ist Quatsch. Die Größe hat sich vor 100 Jahren verändert, aber jetzt ist es nicht so.
Da habe ich tatsächlich eine andere Meinung. Also soweit ich weiß, gibt es gute wissenschaftliche Evidenz, dass die genetische Basis der Körpergröße, und das sind ja ganz viele unterschiedliche genetische Lotsi, also viele hundert, das ist nicht ein Gen, sondern es sind viele Gene, die hier zusammenspielen, dass die unter positiver Selektion stehen. Also das heißt, ist tatsächlich so, dass eine Tendenz hingibt zur größeren Körpergröße. Allerdings ist das, was wir sehen, nicht nur genetisch verursacht, sondern viel davon sind auch plastische Effekte, Umwelteffekte, die durch bessere Ernährung zustande kommen und bessere Lebensbedingungen. Also die Menschen waren in Europa tatsächlich vor 100 Jahren, 150 Jahren kleiner, aber nicht nur, weil wir jetzt mehr Gene für eine große Körpergröße besitzen, sondern einfach, weil wir besser ernährt sind in der Kindheit und im Wachstum.
Vielen Dank. Eine Frage noch. Ich hoffe, wir haben noch Zeit. Wenn man in die Vergangenheit zurückschaut, es finden sich ja immer wieder Skelettbunde aus vielen, vielen Jahrtausenden vor unserer Zeit. Können Sie da auch bestimmen, ob es ein weibliches oder männliches Exemplar war?
Das ist tatsächlich beim Menschen eine gängige Methode. Also die forensischen Anthropologen tun das. Die schauen als erstes auf den Beckenknochen und dann wissen sie, ob das jetzt eine Frau oder ein Mann war. Das war die etablierte Methode, bevor es DNA-Tests gab. Mittlerweile kann man via DNA-Tests natürlich das auch sehr leicht sagen. Bei anderen Arten, jenseits des Menschen, ist das schwieriger, weil oft bei Menschen ist der Sexualdimorphismus im Becken sehr ausgeprägt. Deswegen ist das die Struktur, auf die man schaut, wenn man jetzt rein von den Knochen das Geschlecht bestimmen möchte. Bei anderen Arten ist das nicht immer gleichermaßen ausgeprägt.
Okay, dann danken wir Ihnen sehr für die Zeit, die Sie für uns hatten, und lassen Sie jetzt los, weil Sie müssen zu einem Meeting.
Vielen Dank für die Einladung.
Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.